Vielleicht hast du dich heute Morgen gefragt, haben wir uns im Kalenderjahr, im Kirchenjahr jetzt irgendwie geirrt, wenn der erste Advent jetzt da leuchtet. Ist nicht der Fall. Das ist Abschluss und Anfang zugleich. Es ist Abschluss von dieser speziellen Woche, die wir zusammen mit der reformierten Kirche haben dürfen erleben in den vergangenen Tagen mit diesen täglichen Treffpunkten am Kreuz, am Morgen und am Abend. Und jetzt, auch gerade in der vergangenen Nacht, am Osterfeuer auf dem Krähen oben. Und das ist jetzt noch ein bisschen Überbleibsel vom Osterfeuer. Eine Flamme, die in der Kirche ist, mit der Osterkerze von der Kirche, die sie das ganze Jahr immer wieder anzündet, wenn sie Gottesdienste feiert. Und auch wir haben das Licht, die Kerze mit runtergenommen in unseren Gottesdienst. Einfach um das bewusst zu machen, dass das Hellwerden nach der Finsternis der Nacht, das Aufleuchten der Dunkelheit dieser Welt, das Licht, das Jesus gebracht hat, das leuchtet auch in unser Leben hier und ganz besonders am Ostermorgen. Es geht um Leben und Tod. In dieser Predigt, aber weit darüber hinaus, natürlich auch in unser aller Leben. Es geht um Leben und Tod und darum steige ich mit Wort Gottes ein. Es kann uns nichts Besseres passieren, als Wort Gottes zu lesen. Ganz früh. Am Ostersonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Es geht um Leben und Tod. Die Begebenheit, die uns hier Lukas in seinem Evangelium drin schildert, ist mit grösster Wahrscheinlichkeit eine Begebenheit, die du heute Morgen nicht zum ersten Mal gehört hast in deinem Leben. Wahrscheinlich bist du schon da oder dort mal an dieser Geschichte vorbeigekommen. Vielleicht schon mehrfach, vielleicht schon x-fach. Von der Sonntagsschule an über deine ganze christliche Karriere bis an den heutigen Tag. Jesus Christus ist auferstanden. In früheren Zeiten der Kirche wäre die Reaktion auf diese Aussage die gewesen. Versuch es nochmal. Jesus Christus ist auferstanden. Amen. Genau. Und um dem nochmal ein bisschen Nachdruck zu verleihen, tauchen wir gerade nochmal ins Neue Testament ein, ein paar Jahre später. Schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Dort bin ich ja gerade vor einer Woche gewesen. Bin quasi mit dem Paulus zusammen auf dem WC gesessen. Dort. Also er ist ein bisschen früher noch gewesen als ich. Aber genau. In Korinth war er anderthalb Jahre ja selber gewesen, hat sehr intensive Beziehung gehabt zu dieser Gemeinde dort. Und er schrieb im 1. Korintherbrief genau über das Thema. Über die Auferstehung von Jesus. Wenn er sagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt wurde. Alle Apostel verkünden übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch nicht von eurer Schuld befreit. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus bereits gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Und ich hoffe, man spürt an diesem Punkt etwas von dieser Dramatik. Es geht da um Leben und Tod. Und zwar geht es nicht nur um Leben und Tod im Blick auf Jesus Christus, den auferstandenen Messias, sondern es geht da auch um deinen Tod und dein Leben. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Für die Frauen am Grab an dem Ostermorgen ist das eine absolut neue Realität gewesen, wo sie da völlig unerwartet erlebt haben. Natürlich könnte man sagen, es ist ihnen ja vorausgesagt worden. Der Engel sagt es ihnen ja dann auch. Natürlich hat Jesus selber noch vor kurzem mit ihnen darüber geredet, dass das wird passieren. Aber versuchen wir uns doch mal für einen kurzen Augenblick in die Lage von diesen Frauen zu versetzen. Wenn irgendjemand mit uns über etwas redet, wo völlig außerhalb von unserem Denkrahmen ist, wie wir mit dem umgehen. Könnt ihr da das Beispiel nehmen, dass vielleicht ein Superreicher, der mit dir über seinen Lebensstil redet. Gell? Wenn der dann dir erzählt, dass er halt schon vielleicht schon zum Morgen oder bei einem schönen Festli eine Champagnerflasche aufmacht, die gut und gern 1700 Franken kostet. Und dazu kommt dann vielleicht noch ein Büchs Kaviar, das nochmal 750 Franken kostet. Und überhaupt, das letzte Auto, das er sich gerade zugetan hat, das vierte oder das fünfte ist es jetzt, das hat fast 290'000 Franken gekostet. Jetzt sind das Beträge, wo für die meisten von uns wahrscheinlich außerhalb von ihrem Budgetrahmen liegt. Aber wir haben immerhin noch ein bisschen eine Vorstellung, von wem das die Person redet. Wir können es immer noch irgendwie einordnen und sagen, das ist aber schon ein Recht. Hey, ist also noch steil da. Aber die Frauen, jetzt könnte man sagen, natürlich haben die vielleicht auch eine Vorstellung gehabt, die sind ja ziemlich sicher dabei gewesen, wo Jesus den Lazarus auferweckt hat. Also könnt doch die auch eine Vorstellung davon haben, was es heisst, von den Toten aufzustehen. Aber nochmal, noch vor ein paar wenigen Stunden ist es erst passiert, dass Jesus völlig unerwartet und mit völlig falschen und haltlosen Anschuldigungen zum Tod verurteilt worden ist. Nicht einfach nur zu einer Buße. Nicht einfach nur zu einer Woche Gefängnis oder zu ein paar Peitschenhieben, zum Tod. Ohne Grund. Dann ist es gerade mal ein paar Stunden her, wie es der Marc vorher gesagt hat, wo die Frauen haben müssen miterleben mussten, unter welcher Höllenqualen der Todeskampf abgelaufen ist. Schon von der Folterung bis über das Tragen vom Kreuz bis auf Golgatha, dann das Dranannennageln und der elende Todeskampf bis zum Sterben. Also die Emotionen, die sind noch voll da gewesen. Und dann das völlig Unerwartete. Was sucht ihr, der Lebende bei den Toten? In einer Phase von kompletter Überforderung. Glaube ich, ist es doch zumindest nachvollziehbar für uns, dass sie jetzt halt nicht gerade als erstes an so eine wundersame Auferstehung geglaubt haben, sondern dass sie noch voll im Modus gewesen sind, die Beerdigung noch ganz abzuschliessen, was am Freitagabend vor dem Sabbat nicht mehr hätte fertig gemacht werden können, noch fertig zu machen, den Leichnam noch sauber einzubalsamieren und zur Ruhe zu legen. Warum suchen die den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht mehr da. Denket doch daran, was er euch dortmals in Galiläa gesagt hat. Und genau mit diesen Worten von den Engeln sind wir an dem heutigen Morgen beim ersten Osterüberraschungsei angelangt. Oder man könnte dem auch Merkpunkt sagen. Undenkbares wird denkbar. Ostern zeigt uns auf, dass Undenkbares denkbar wird. Und zwar, wenn nicht selten, indem wir jemanden brauchen, wo Sachen, die für uns eben undenkbar sind, in unseren Denkhorizont einsprechen. Oder, wie es die Engel gemacht haben, uns in Erinnerung rufen. Denkt doch daran, was Jesus euch in Galiläa gesagt hat über genau diese Situation. Und das hat mit diesen Frauen etwas gemacht. Die Denkumkehr, dass sie sich bewusst werden, dass jetzt kommen die zwei Sachen zusammen, das hat Erkenntnis geschaffen in ihrem Leben drin. Was am Sonntagmorgen, wo sie sich aufgemacht haben, weißt du, noch zum Bett ausgestiegen, voller Traurigkeit, die ein paar Öl und Lümpe und Tücher mitgenommen haben auf dem Weg zum Grab, ist es völlig undenkbar gewesen. Ist denkbar geworden. Weil sie ihnen jemand in Erinnerung gerufen hat. Und ich bin überzeugt davon, dass nicht nur die allermeisten, sondern wahrscheinlich jedes von uns da innen und wahrscheinlich auch jedes von unserem Livestream irgendwo in seinem Leben drin so Erlebnis schon gemacht hat, wo ihnen jemand etwas Undenkbares in eigenen Denkhorizont eingetragen hat. Vielleicht war es wie bei diesen Frauen im Grab ein Engel gewesen, der dir das bewusst gemacht hat. Vielleicht waren es deine Eltern gewesen, die dir biblische Wahrheiten ins Leben eingetragen haben. Vielleicht waren es Menschen gewesen, die dir mit gutem Beispiel vorangegangen sind und du ihnen hast können anlaufen und gesehen, was das bedeutet. Vielleicht waren es Gläubige gewesen, die dir ihren Glauben vorgelebt haben, dass du hast gemerkt, das ist etwas, was ich in meinem Leben drin auch habe. Vielleicht waren es Freunde gewesen, die dich eingeladen haben an einem besonderen Moment, an einem besonderen Ort, dass du mit ihnen kannst in die Herren gehen. Vielleicht waren es weise Menschen gewesen, die dir erklärt haben, so dass du es hast können verstehen können. Vielleicht waren es treue Menschen gewesen, die dich mitgeschleppt haben, immer und immer wieder. Ein WhatsApp geschrieben, ich hole dich ab. Nein, früher war es vielleicht noch kein WhatsApp gewesen. Angerufen. Oder einfach vor der Tür gestanden und gesagt, komm, wir gehen. Es ist wieder Jugi oder was auch immer. Vielleicht waren es Mutige gewesen, die dich überzeugt haben, von diesen Denkmustern dich zu lösen, die du hast, und einzutauchen in ganz eine neue Art zu denken. Was undenkbar war, ist denkbar geworden. gerade an Ostern. Und ich lade uns für einen Moment ein, zum Überlegen, einen Augenblick Zeit nehmen, wo das so Personen in deinem Leben drin waren, wo das dir so Menschen begegnet sind. Und versuch dir doch kurz vorzustellen, wer sie sind und was sie für dich oder mit dir tun haben. Gell, manchmal macht es plopp und es ist gar klar. Es ist völlig logisch. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit, um wirklich durch die Jahre oder Jahrzehnte von deinem Leben durchzugehen und dir bewusst zu machen, welche Menschen wie agiert haben in deinem Leben drin. Lade dich ein, an dieser Frage doch noch weiter nachzudenken über den Gottesdienst raus. Weil es gibt dann nämlich noch eine zweite Frage aus dem raus, dass du dir auch Zeit nimmst, darüber nachzudenken, wo du so eine Person für jemand anders bist. Oder vielleicht noch könntest werden. Wo dich Jesus in so eine Beziehung einstellt. Mutig. Treu, vorbildhaft, hingebungsvoll, da zu sein für eine andere Person. Damit auch in ihrem oder in seinem Leben Undenkbares darf denkbar werden. Das zweite Osterüberraschungsei von heute Morgen ist für die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht so eine grosse Überraschung. Und trotzdem habe ich gedacht, ich mache einen zweiten Lernpunkt daraus heraus. Und zwar, Jesus ist, darum sind wir. Wir haben es beim Paulus im 1. Korintherbrief drin gehört, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Jesus Christus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Darum sind wir von aller Schuld frei. Wir sind voller Hoffnung für dieses Leben und für ein Leben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und wenn du es glaubst, was hat das für eine Auswirkung auf dein Leben? Was hat das für eine Wirkung in deinem Sein, in dieser Welt? Hat dein Leben eher damit zu tun, dass du im Tod drin am Sachen suchen bist? Was sucht dir den Lebendigen bei den Toten? Oder hat dein Sein in dem Leben aufgrund von deinem Glauben damit zu tun, dass du dein Leben lebst? Dass du im Leben suchst, um Leben ringst, dass du lebst. Wenn du das nicht glaubst, was brauchst du dazu, dass du es könntest glauben? Was fehlt dir, damit Undenkbares könnte denkbar werden? Was sollte geschehen, sich verändern, neu anders werden, damit es ein Leben, ein Sein in Christus ist? Er ist. Drum können wir sein. Wo bei den Frauen am Grab der 20er runtergefallen ist, wo sie es begriffen haben, sind sie sofort zurück in die Stadtgrenze zu den 11 Aposteln und zu allen anderen, die noch dort waren, und haben ihnen berichtet, was sie an dem Sonntagmorgen Spezielles erlebt haben. Und mit dem sind wir beim dritten Osterüberraschungsei von heute Morgen, beim dritten Lernpunkt. Erleben und erkennen. im Glauben an Gott gehören diese beiden Sachen zusammen. Und man könnte treffend zu Ostern und zum Ei vielleicht fragen, ja, ist denn jetzt da das Huhn oder das Ei zuerst? Nicht der Hase, gell? Ist jetzt das Huhn oder das Ei zuerst gewesen? Braucht es jetzt zuerst Erleben, dass ich auch erkennen kann? Oder braucht es zuerst Erkennen, dass ich auch erleben kann? Was ist denn jetzt zuerst gewesen? Das Huhn oder das Ei? Das Erleben oder das Erkennen? Ich glaube, es ist sowohl als auch. Ich glaube, es ist nicht zuerst und dann, sondern es ist manchmal auch zuerst und dann. Manchmal ist es so und manchmal ereignet es sich anders. Manchmal ist es so, dass wir zuerst etwas erkennen und aus dem heraus dann Erlebnis machen. Und manchmal ist es so, dass wir Erlebnis machen und aus dem heraus dann erkennen. Vielleicht geht es dir an dieser Stelle ja aber auch recht ähnlich, wie es mir manchmal geht. Ich wünsche mir nämlich viel mehr Erlebnis. Viel mehr Erleben mit dem Gott im Alltag drin. An Erkenntnis scheint es nämlich nicht zu mangeln. Und mit dem meine ich jetzt nicht, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen und Erkenntnis ist komplett und vollumfänglich da. Aber irgendwie scheint es an der Erkenntnis sehr oft, gerade in unseren Breitengraden, nicht zu mangeln. Wir haben so viele Bibeln, wir haben so viele Bibelreihen und Kommentare, wir haben so viele Computerprogramme und ChatGPT zur Verfügung, die uns Erkenntnisdaten ohne Ende zur Verfügung stellen. An Erkenntnis scheint es nicht zu mangeln. In unserem Leben. Eben, eher hapern, tut es vielleicht am Erleben. Wie kommen wir denn von der Erkenntnis zum Erleben? Wir wünschen uns wahrscheinlich da und dort mehr Zeichen und Wunder, wie Jesus sie tut. Wir sehnen uns nach den Kraftwirkungen vom Heiligen Geist, wie sie die Apostel erlebt haben, wie es uns gerade auch in der Apostelgeschichte drin so mächtig beschrieben wird. Wir bitten um Gottes mächtige Handeln im geistlichen Kampf von Macht und Gewalt, wie der Paulus im Epheserbrief schreibt. Aber oftmals scheinen die Sachen auszubleiben. Es scheint auf der Wunschebene zu bleiben. Es scheint auf der Sehnsuchtsebene hängen zu bleiben. Es scheint irgendwo zu hängen. Aber nichts passieren. Mut und Hoffnung haben uns vielleicht schon längstens verloren, weil wir es schon so oft versucht haben, schon so viel dafür gebetet haben, schon so viele uns danach ausgestreckt haben und nichts ist wahr. Die Bibelstelle, wie ihr bittet, so wird euch gegeben, die scheinen wir irgendwie gar nicht mehr so richtig können ernst zu nehmen oder wirklich zu glauben und zu denken. Und irgendwie laufen wir vielleicht sogar Gefahr, dass unser Glaube vor allem in der Theorie stecken bleibt, auf der Erkenntnisebene, im so viel Wissen über den Glauben. Aber kaum erleben. Sollen wir deswegen aufgeben? Wir können durch die Bibel durchblättern und werden ganz Ähnliches finden. Wir können den Mose anschauen, der mit Gott unterwegs war wie kein anderer. Und trotzdem hat er sich noch mehr Gegenwart Gottes gesehnt. Wir können den David anschauen. Der David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der zwischenzeitlich fast verzweifelt ist, wenn man seine Psalmen lesen, fast verzweifelt ist an dieser Situation, dass er sehnsüchtigst auf Gottes Eingreifen gewartet hat, aber es nicht passiert ist. Wie lange noch, Herr, willst du? Da können wir den Asaf gerade noch anhängen. Psalm 73. Dennoch. Ich sehe es nicht, ich spüre es nicht, ich erlebe es nicht, aber dennoch bleibe ich stets an dir. Wir können den Daniel anschauen, der voller Hoffnung um Rettung für sich und sein Volk gerungen hat. Wir können den Paulus anschauen, der in allem unterwegs sein drin, in allen Hochs und Tiefs, die er im Glauben erlebt hat, von Gott hat müssen hören, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Mich hat das sehr herausgefordert im Vorbereiten. Was heisst denn jetzt das? Das Erkenntnis mehr denn je, man könnte vielleicht fast sagen, vollumfänglich verfügbar ist. Aber offensichtlich Gottes Erleben für uns Menschen völlig unverfügbar bleibt. Es ist für uns nicht verfügbar. Ja, wir möchten gern darüber verfügen. Wir möchten es gern im Griff haben. Wir möchten, dass das Problem gelöst ist. Wir möchten, dass die Krankheit verschwindet. Wir möchten, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Wir strecken uns danach aus, aber wir haben es nicht im Griff und wir können es Gott nicht diktieren. Wir sind nicht in der Position dazu. Und dann ist mir etwas aufgegangen. Im Hebräerbrief lesen wir in den ersten Versen, Kapitel 1, 1 bis 3, wie der Verfasser sagt, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, da heißt es in dieser Endzeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zu unserem Erben, zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Meine Lieben, an jedem einzelnen Tag, wo du und ich, wo wir aus der Gnade von Jesus Christus, einem lebendigen Gott, herausleben, erleben wir Gottes Wirken an uns. An jedem Tag, wo der allmächtige Gott das ganze Weltall zusammenhebt, erleben wir Gottes Wirken global. Die Frage ist lediglich die, ob wir das erkennen und ob wir darüber noch oder wieder neu oder immer wieder können staunen und dankbar sein. Das heisst nicht, dass wir uns nicht nach anderen Kraftwirkungen sehnen sollen, nach Gottes Eingreifen, darum sollen bitten, uns sollen alles dafür tun, was an uns liegt, für den Herr da zu sein und seine Wunder und seine Taten auf dieser Welt. Aber meine Gnade ist alles, was du brauchst. An jedem einzelnen Tag, wo du aus dieser Gnade auslebst, erlebst du Gottes Wirken an dir. Und darum zeigt uns Gott mit Ostern auf, dass es zuallererst um ihn geht und nicht um uns. Er zeigt uns an Ostern auf, dass er es ist, der Zeichen und Wunder tut für uns. Und dass er uns mit Ostern einlädt, immer wieder neu zu staunen, anzubetten, uns auszustrecken und uns an seiner Gnade genügen zu lassen. Denn es geht um Leben und Tod. Und er ist gekommen, um uns Leben zu geben. Leben in ganzer Fülle. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was wir an Ostern dürfen feiern. Dass du am Tod seine Macht genommen hast. Dass du den Tod überwunden hast. Dass du lebst. Dass du der Erste bist, der in dem Sinn auferstanden ist für die Ewigkeit. Und dass wir dir dürfen folgen. Danke vielmal, bist du und dürfen wir aus dem raus sein. Und danke darf aus dieser Beziehung raus, die mit dir lebt, darf Erkenntnis wachsen und darf Erlebnis geschehen. Und du siehst, wo wir gut sind in Erkenntnis. Und uns um Erlebnis sehnen. Öffne uns die Augen für dein Tun. Öffne uns die Augen für dein Reden. Öffne uns die Augen für dein Handeln. Und lass uns erkennen, dass Erlebnisse mit dir für uns nicht verfügbar sind. Wir dürfen sie erleben, uns dann ausstrecken, darum ringen, dafür beten. Öffne uns die Augen vom Herzen zu erkennen. Und lass den Ostersonntag ein Tag sein, wo uns ganz neu in das Staunen, in die Anbetung, ins Ausstrecken nach dir und ins an deiner Gnade genügen zu lassen, einführt. Heb Lob und Dank dafür, Herr. Amen. Und ein so ein Erlebnis oder so eine Erfahrung, wo Jesus uns ja reinführt, ist das Abendmahl. Wir zitieren an dieser Stelle oft das Psalmwort: Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Also ein zutiefst Erlebnis geschehen. Seht und schmeckt. Und wenn Jesus am Passafest Abend mit seinen Jüngern zusammen ist und dort das Brot nimmt und dem Herrn dafür dankt und es an seine Jünger verteilt und sagt, schaut mal, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esset, dann erinnert ihr euch daran, dann nehmt ihr in euch drin auf, was ich für euch tun habe. Mein Leben gebe für dich. Ich habe den Tod überwunden, dass du kannst leben. Ein Erlebnis geschehen im Abendmahl. Und wenn Jesus den Kelch nimmt und auch für den dankt und dann den Jüngern in die Runde geht und sagt, ja, es ist ein Symbol, gell? Mein Blut fließt für euch. Aber so oft ihr aus dem Kelch trinket, verkündigt ihr den Tod vom Herrn, bis er wiederkommt. Und wir wissen, dass es ja nicht im Tod geblieben ist, sondern dass er das eben gerade zum Leben geführt hat. Es ist Abendmahl ein tiefstes Erlebnis geschehen. Nicht etwas zum Abhökeln, nicht etwas, was halt am ersten Sonntag im Monat ist, nicht etwas, was wir schon so viel Mal gehört haben, sondern Jesus will uns in ein Erlebnis einführen. In eine Verinnerlichung vom Brot, in eine Verinnerlichung von Traubensaft, wo Jesus sagt, ich für dich. Und zudem lade ich uns heute in dieser Begegnungszeit ein, dass es eine Zeit vom Erleben ist und dem Erkennen. Dass dir ganz neu aufgehen darf, wie Jesus dir begegnet. Im Abendmahl. Weil du kannst staunen über seine Herrlichkeit und sein tägliches Schaffen in deinem Leben drin. Seine Gnade für dich. Jeden Tag neu. Und dass du einstimmen kannst in Lobpreis und in die Anbetung und den Gott ehren, für all das, wo er ist, damit wir sein können. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das Abendmahl, wo so viel Geschichte drinsteckt, wo wir selber schon so viele Erfahrungen damit gemacht haben. Danke dir, führst du uns in das Erlebnis mit dir. Du für uns hingegeben, alles vollumfänglich fürs Leben. Danke vielmals, dürfen wir staunen, dürfen wir uns ausstrecken, dürfen wir da sein, dürfen wir dich anbeten und miteinander deine Auferstehung feiern. Amen.